Guten Morgen. Ich bin eindeutig viel zu weit weg von euch da oben. Wem gehört der Ständer? Ich versuche, euch da nicht dazwischen zu funken. So, ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit euch sein kann und dass wir zusammen ein Thema anschauen dürfen. Wir haben gesungen, wer dem Herrn vertraut, der schöpft neue Kraft. Das ist eine Riesenverheißung und doch erlebe ich in meinem Alltag immer wieder, dass es gar nicht so einfach ist, zu vertrauen. Manchmal sind die Umstände so schwer. Manchmal ist etwas Unverhofftes, Unerwartetes geschehen. Manchmal entwickeln sich die Dinge einfach viel schlechter, als wir das erwartet hatten. Und wir sind am Boden zerstört und hoffnungslos. Diesen Super-GAU hatten die Jünger, die Frauen und Männer, die mit Jesus zusammen waren, ganz sicher erlebt. In einem Umfang, wie wir das wahrscheinlich nicht so schnell erleben. Dass auf das, was sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, völlig zerbrach in einem Tag und sie eigentlich mutlos und ratlos waren. Ich habe über diese Predigt den Satz gesetzt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Danke, Rahel, für die Einleitung. Ich hoffe, dass wir diesen Satz mitnehmen in unseren Alltag. Mich, wenn ich mich daran erinnere, bewegt er immer wieder. Weil ich mich fragen muss, in meiner Situation, da wo ich bin, mit was für einem Jesus rechne ich? Und oft muss ich mir zugestehen, ich rechne mit einem, der im Grab ist. Ich rechne nicht mit dem Lebendigen. Und Gott spricht mir zu und sagt, warum suchst du mich bei den Toten? Suche mich bei den Lebenden. Ich möchte den Text lesen, der dem Auferstehungsbericht zugrunde liegt, in Lukas Kapitel 24, damit wir diese Situation so für uns mitnehmen können. Es heißt hier, doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell erleuchteten Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da, heißt es, da erinnerten sich die Frauen an diese Worte. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln, allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna, um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinengebinde daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Ja, in so einer ratlosen, hoffnungslosen Situation verängstigt und verunsichert. Genau, kannst du nochmal ein... Ah, nein, ist gut, genau, okay. Ich nehme den Vers nochmal mit. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell erleuchteten Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Also sie waren jetzt in einer Situation, sie wagten nicht mal aufzublicken. Ich habe mich gefragt, kenne ich Situationen, in denen ich nicht mal wage aufzublicken? Ja, ich kenne sie. Ich kenne sie. Und das wollte ich mitnehmen jetzt am Anfang und fragen. Nimm dir mal einfach einen Moment Zeit. Überlege in deinen Gedanken. Bist du verunsichert? Bist du bedroht? Bist du ratlos? Bist du verängstigt? Fühlst du dich ohnmächtig? Kannst du dich an solche Situationen erinnern in der Vergangenheit? Wie geht es dir jetzt? Oder in unmittelbarer Zukunft? Es ist erst ein Tag her, es war Samstagmorgen. Wir konnten ein bisschen ausschlafen, meine Frau und ich, und wir lagen im Bett. Ratlos. Eine Situation. Ich will gar nicht sagen, was es ist, aber ich wollte einfach sagen, wir stehen nicht über dem. Das Leben kommt in Wellenbewegungen. Wir haben miteinander gesprochen und die Verunsicherung hat sich so nicht aufgelöst. Ohnmächtig. In dieser Situation, einen Tag vor der Predigt, kommt mir natürlich die Predigt in den Sinn. Das ist klar. Ja, Hans-Peter, wo suchst du mich? Im Grab? Kommst du auch mit dem Öl, um mich einzubalsamieren? Ich bin nicht im Grab. Ich lebe. Rede mit mir. Das ist die Situation. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wo dein Leben gerade steht. Nimm das, was dir in den Sinn kommt, was dich jetzt gerade betrifft, mit in diese Predigt. Lass uns einige Punkte anschauen, weil ich habe gesehen, hoffnungslos, wenn wir weitergehen, eins, genau. Mir sind diese zwei Situationen vor Augen gekommen. Wir haben hier Leute wie die Frauen, die sind hoffnungslos, weil sie es nicht wissen. Und wenn man nicht weiß, dass Jesus lebt, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass wir Leben haben mit ihm, dann haben wir keine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist uns oft wieder verborgen und wir müssen neu durchdringen. Zu dieser Hoffnung, dass wir wissen, ja, Jesus lebt, ich gehöre ihm, ich darf mit ihm leben. Also das ist das eine, wir müssen durchdringen zur Hoffnung. Das zweite, wenn aber Jesus lebt, wenn wir wissen, dass er lebt, wir aber nicht mit ihm rechnen, dann gibt es keine Hoffnung für uns. Also es gibt Hoffnung in der Realität, aber wir nehmen sie nicht wahr. Wir nehmen sie nicht wahr. Und genau das lesen wir von den Jüngern. Die Apostel haben den Bericht bekommen von den Frauen. Und es hat ihnen nicht geholfen, weil sie es nicht geglaubt haben. Sie haben gesagt, ach, das ist doch blödes Gerede. Sie haben es abgetan. Und manchmal ist das vielleicht für uns auch so, dass wir sagen, ach, das ist jetzt zu einfach. Also das jetzt einfach Jesus als den Lebendigen annehmen, in der Situation, ich kann doch das jetzt nicht einfach, doch. Er sagt, komm, all die Lasten, die du mitbringst, wälze sie über zu mir. Rechne mit mir. Und das fällt uns einfacher. Und da möchte ich euch einen kurzen Weg mitnehmen, wenn wir uns einen Augenöffner genehmigen, jetzt zusammen, aus diesem Text heraus. Und das sind ein paar Punkte, die ich mit euch kurz anschauen möchte, die wir uns über die wir nachdenken wollen, damit wir nachher gemeinsam in eine Anbetungszeit gehen können und Gott loben und Dinge in Anspruch nehmen für uns. Um zu verstehen und immer wieder anzunehmen, dass Jesus lebt, auch in dem, was ich jetzt gerade erlebe und dass ich ihn ansprechen darf und mit ihm rechnen darf, habe ich für mich folgende Punkte gesehen. Das erste, das Kreuz. Das Kreuz ist kein Unfall, sondern Design. Das zweite, der Tod von Jesus ist kein Dead End, ist keine Sackgasse, kein Ende, sondern Anfang, Fruchtbarkeit. Es führt in die Auferstehung. Drittens, die Auferstehung, ein Durchbruch. Unwiderstehlich kraftvolles Leben, sprudelndes Leben kommt zum Vorschein in Jesus und durch ihn auch für uns. Das wollen wir uns kurz anschauen. Und uns zum Schluss die Frage nochmal stellen, warum nur suchen wir Jesus bei den Toten? Er lebt. Das Kreuz, kein Unfall. Noch im selben Kapitel in Lukas 24 finden wir Jesus, wie er zwei anderen Jüngern begegnet. Und die sind auch völlig in diesem Drama drin. Und ihnen sagt er, in diesen Vers können wir einblenden, genau. Ihnen sagt er, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was für ein Bibelschulunterricht hier mit Jesus. Aber worum es ihm ging, ist ihnen zu zeigen, dass das kein Unfall war, sondern dass das ureigentliche Design von Gott ist, dass er kam, um zu sterben. Natürlich ist es ureigentliches Design in dieser gefallenen Welt, um uns daraus herauszubringen. Aber es ist kein Unfall. Und ich habe ganz neu verstanden aus der Richtung, warum Jesus die Leidensankündigungen auch gemacht hat. Es heißt ja immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, dreimal in drei Stufen, dass er sie vorbereitet und ihnen sagt, ich muss aber jetzt nach Jerusalem und leiden. Und sie haben es nicht verstanden. Und er hat es wiederholt und sie haben es nicht verstanden. Und es steht ausdrücklich, sie verstanden es nicht. Aber es war ihnen gegeben, dass wenn es passierte und sie zurückschauten, verstehen konnten, das war kein Unfall. Das war Gottes Design. Das möchte ich, dass wir das mitnehmen aus diesem Abschnitt. Und da gäbe es jetzt viele Bibelstellen, die wir dazu anführen könnten. Da kann man mal eine Bibelarbeit dazu machen. Gehen wir eins weiter. Ich würde gerne ein Beispiel anfügen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Louis Giglio und seine Passion Ministries. Darf ich mal ein paar Hände sehen? Gut, wenn so wenige ihn kennen, dann kennt ihr vielleicht dieses Beispiel auch nicht. Das hat mich sehr persönlich angesprochen. Weil Louis Giglio, nachdem er vorbereitet hatte, eine ganze Predigtserie, um mit 20.000 Studenten über Gottes Größe in dieser Schöpfung zu reden. Über das, wie Gott sich zeigt. Es ist ja klar, dass ein Designer sich zeigt in seinem Design. Wenn wir Werke anschauen, dann können wir zum Teil beurteilen, von welchem Künstler kommt das. weil sich bestimmte Merkmale finden. Und er war so fertig mit der Vorbereitung und er war draußen am Spazieren, dass ihm jemand begegnet. Sie kamen ins Gespräch und er hat gesagt, was machst du? Und er hat ihm erzählt, was er macht und dass er gerade diese Predigt vorbereitet über Gottes Wirken. Und dann sagte er, das interessiert mich super, ich bin Professor für Biologie da an der Hauptuniversität. Da sagte ihm das Herz ziemlich weit runter, weil er sagt, ja, so für einen Biologen habe ich das jetzt nicht gerade vorbereitet. Er sagte, noch, ich will wissen, was du zu sagen hast. Und er hat ihm erzählt und dann hat er gesagt, ja, hast du irgendwie noch so, gestern war ja Boxkampf am Abend noch, ich weiß nicht, wer da noch mit angeschaltet hatte, aber hast du so den Schluss, rechten Haken oder linken Haken, um das Ganze so richtig festzunageln? Dann hat er gesagt, nein, habe ich eigentlich nicht. Er sagte, ja, ich habe dir einen. Und das ist Laminin. Er hat gesagt, Laminin? Keine Ahnung, ich kenne nicht mal, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich würde euch gern vorlesen, was das ist. Der Körper des Menschen ist aus über 70 Billionen Zellen aufgebaut. Nebeneinander aufgereiht ergeben sich eine Kette, die den Äquator über 50 Mal umschlingen würde. In der Zelle wird der gesamte Stoffwechsel durchgeführt und gesteuert. Jede einzelne Zelle gleicht praktisch einer Hochleistungsfabrik. Die Zellen bestehen aus Proteinen. Tag für Tag werden 500 bis 600 Milliarden Zellen im Körper vernichtet, neue Zellen wieder aufgebaut und an der richtigen Stelle im richtigen System wieder eingegliedert. Kaum eine Zelle wird älter als 150 Tage. Der menschliche Körper wird dabei von einem Molekül namens Laminin zusammengehalten. Laminin fördert die Anheftung und das Wachstum bei einer Vielzahl von Zelltypen, heißt es in einem Forschungsbericht der Basler Pharmaunternehmung Roche. Das Laminin-Molekül ist Teil der Membrane und gehört zum Bindegewebe. Also ich verstehe auch nicht alles. Hier, ich lese es euch vor. Ihr könnt das gerne mal googeln, auch für euch. Es verbindet Zellen und Gewebe. Mit anderen Worten, Laminin hält unsere Zellen, unser Leben zusammen. Also es ist ein Molekül, das bindet, das zusammenbindet, was sonst auseinanderdriften würde. Ohne dieses Protein würde der Körper buchstäblich auseinanderfallen. Es gibt tausende verschiedene Proteine im Körper, doch das Laminin ist dasjenige, welches jeder Zelle sagt, was sie tun soll. Es hält unsere Organe, unsere Haut zusammen. Laminin wurde in den 70er Jahren von einer von Professor Klaus Kühn geleiteten Arbeitsgruppe für Bindegewebeforschung am Max-Planck-Institut in München entdeckt. Äußerst interessant ist die Form. Das ist das Schaubild. Es hat mich echt bewegt. Äußerst interessant ist die Form, da dieses verbindende Element hat. Ja, es ist faszinierend, dass diese Substanz, die unser Leben zusammenhält, unter dem Mikroskop betrachtet, die Form eines Kreuzes hat. Laminin besteht aus zwei B-Ketten und einer A-Kette, die durch Brücken verknüpft und ein großes kreuzförmiges Molekül bilden. Heißt es weiter im Bericht von Roche. Ein Kreuz hält also unseren ganzen Körper zusammen. Das erinnert an den Vers in der Bibel in Kolosser 1, 16 bis 17. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmel und die auf der Erde, die Unsichtbaren und Sichtbaren. Er ist vor allen und besteht vor allem, weil er das alles zusammenhält. Das ist doch eine schöne Botschaft des Kreuzes, auch jetzt in der Nach-Osterzeit, das uns die Wissenschaft vermittelt. Kannst du noch mal eins zurück? No? Ja, genau. Also das ist ein Echtbild. Ich weiß nicht, wie viel vergrößert. Muss unglaublich viel vergrößert sein. Die Kreuzesform zeigt sich nicht immer ganz schön, aber sehr oft. Und wir haben gesehen, dass das so aufgegliedert ist. Mich hat das sehr ermutigt und berührt. Ich will das gar nicht überbewerten, aber es erstaunt mich überhaupt nicht, dass das Design Gottes auch in der Schöpfung zu sehen ist. Und es berührt mich zu wissen, Das Kreuz ist auch in mich hineingewoben. Es ist kein Unfall. Es ist ureigentliches Design für unsere gefallene Welt. Gott hat sich das von Anfang an überlegt. Unglaublich. Im Hebräerbrief heißt es am Anfang auch, dass Jesus durch seine Macht, durch sein Wort, das ganze Universum zusammenhält. Unglaublich. Darf ich diesem Jesus rechnen, der lebt, der mir zur Seite steht, der mich zusammenbindet, der das ganze Universum zusammenbindet? Kann ich ihm vertrauen? Wenn ich diesen Gedanken Raum gebe, dann erfrischt mich der Heilige Geist und ermutigt mich. Nächste These. Der Tod bedeutet nicht Sackgasse. Nicht Dead End. Sondern bedeutet Durchbruch von sprudelndem, unwidersprechlichem Leben und Vermehrung. Ich lese, was dann geschah, sagt Paulus, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihn, ich war natürlich falsch, es ist Petrus in der Predigt zu Pfingsten, als er den Menschen Antwort gibt auf ihre Fragen. Er sagt, das hat Gott lange im Voraus geplant, dass Jesus verraten wurde und ausgeliefert. Ihr habt ihn durch einen Menschen, der nichts vom Gesetz wissen wollte, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David hat im Voraus, hier spricht er eigentlich von Jesus, gesagt, sogar dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung, denn ich weiß, dass ich nicht im Totenreich liegen bleibe. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Also eine Verheißung, die David schon im Voraus gesprochen hatte, die auf Jesus gilt. Und wir sehen darin wieder, der Tod von Jesus war nicht ein Ende, sondern es war ein Beginn. Gehen wir eins weiter. Viele Stellen, die wir hier anführen können. Ich möchte heute jetzt für den Abschnitt noch, den wir gehen, das Bild der Pflanze mitnehmen. Auch wir gehen wieder ins Design der Schöpfung. Und Jesus, wenn er von seinem Tod spricht, bezieht er sich auf die Schöpfung, die er selber gemacht hat. Und er sagt, denket doch an die Schöpfung. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir schauen uns jetzt einen kleinen Clip an. Es ist ein Genuss, das zu sehen. Ein einzelner Same, eine Bohne wird in den Boden gelegt. Was passiert? Darauf bezieht sich Jesus in Bezug auf das Leben, das er von Gott erhalten hatte, das er in den Tod legt. Aber der Tod wird es nicht halten können. Thank you. lese euch ein paar Verse vor aus dem 1. Korinther 15, wo Paulus über die Auferstehung spricht und auch diese Bilder wieder aufnimmt. Er sagt davon, dass Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, in diesem Sinne, dass das neue Leben zum Durchbruch kommt in ihm und er in einem neuen Leben aufersteht. Nicht so, wie er vorher war. Lazarus ist auferstanden und er ist wieder gleich auf die Welt gekommen. Aber Jesus ist auferstanden und das neue Leben ist durchgebrochen in ihm zum Leben. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. 1. Korinther 15, Vers 21. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Jesus gehören. Weil dieses Leben er in uns gibt durch den Heiligen Geist, wenn wir das Leben annehmen, wenn wir ihm vertrauen und ihm unser Leben anvertrauen und seine Vergebung in Anspruch nehmen, kommt er durch seinen Heiligen Geist und schafft dieses Leben, bringt uns dieses Leben, das er in uns hineinlegt. Das ist wie ein Samenkorn, das sieht man von außen nicht, was da drin steckt. Man kann die Bohne auseinanderkniffeln, da die kleine. Man wird nicht sehen, so mit Auge, was das einmal wird. Aber es ist festgelegt. Und wenn wir zu Jesus gehören, dürfen wir dieses Leben haben und wir dürfen das uns freuen, auch über die Umstände hinweg, die wir sind, dass das größte Geschenk, das es überhaupt gibt, dass wir das haben. Es geschieht in einer von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden wir, wenn er wiederkommt, auch die auferstehen, die zu ihm gehören. Aber wird jemand mir entgegenhalten, sagt Paulus. Hören wir ihm mal noch einen Moment zu. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Wenn der menschliche Körper ist nichts anders als der von Tieren. Der Körper mit Vögeln nicht anders. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es auf dieser Erde nicht nur Körper. Es gibt auch Körper im Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern auch gibt es wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Es ist vergänglich, aber wenn es dann auferweckt wird, ist es unvergänglich. Erst ist es unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist es schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper durch den Geist Gottes erneuert. Genauso wie es einen irdischen Leib gibt, gibt es einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Ich will euch das einfach mal mitgeben, zum Hören und darüber nachdenken. Manche von uns sind noch ganz jung und denken vielleicht nicht jetzt gerade an den Tod, der einmal kommen wird. Aber das ist das Gewaltige der Auferstehung und dem Tod, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass wir nicht mit dieser Angst vor dem Tod als einem Ende, dass wir uns nicht vor dem Tod fürchten müssen. Die Schwelle bleibt und die Schwelle kann manchmal auch sehr schwierig sein, je nachdem. Aber es ist kein der End. Wir dürfen Leben haben und diese Freude dürfen wir mitnehmen. Und ich hoffe, wir können das mitnehmen aus diesem Gottesdienst, dass wir dieses Bild dieser Pflanze, die durchbricht, mitnehmen in die Situationen. Ich wollte nur sagen, damit auch, es gibt nicht nur Lösung für meine Situation heute. Das wäre wenig. Gott hat mich erlöst und ich darf zu ihm gehören. Das Leben wird siegen. Gehen wir weiter? Wow. Epheser 1, 19 bis 22. Da heißt es, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, wirkt auch in uns. Die unglaubliche Kraft, die ihn auferweckt hat, mit der wirkt er in uns. Das wollen wir mitnehmen. Und nochmal das Bild vom Anfang anschauen. Sind wir verunsichert? Bedroht, ratlos, ohnmächtig? Nehmt das Bild nochmal hervor, die Gedanken, die ihr gehabt habt zum Anfang des Gottesdienstes. Was beschäftigt euch? Wir dürfen mit diesem lebendigen Jesus rechnen. Wir dürfen ihn nicht nur mit ihm rechnen, wir dürfen ihm jetzt begegnen. Das ist auch der Grund, warum wir die Anbetungszeit jetzt an den Schluss genommen haben, dass wir noch Zeit haben, miteinander vor diesem Gott zu stehen und das anzunehmen und ihm das sagen. Ich habe euch vorhin erzählt am Anfang, dass wir am Samstagmorgen eine Situation haben, wo wir gerade wieder mal so richtig im Wellental unten waren. Und wir haben eigentlich nicht eine Lösung gefunden. Hoffnungslos eigentlich. Aber ich habe mich an die Predigt erinnert. Ich würde mal sagen, Gott hat mich an die Predigt erinnert. Und mir gesagt, Hans-Peter, wo bin ich? Bin ich etwa bei den Toten? Und ich habe mich gesagt, ja gut, dann beten wir jetzt. Ja, das ist zu einfach. Wir beten jetzt und wir reden mit Gott. Und es hat gut getan, mit Gott zu reden und ihm das zu sagen. Und nachher war ich noch so für mich alleine. Und ich kam mir echt schlecht vor. Weil die Ohnmacht, wenn wir ohnmächtig sind, machen wir uns selber auch verantwortlich, logischerweise. Und ich war irgendwie auch zerstört. Und dann war das so schön, hat er einfach Gott zu mir gesagt, jetzt sprich diese Worte noch einmal aus. Und ich habe mich an ihn gewandt und gesagt, ich will glauben, ich will damit rechnen, du bist nicht im Grab, du lebst, du bist da, du bist powerful, dein Leben sprudelt. Und dann ist etwas Schönes passiert, der Heilige Geist hat mir gesagt, komm, komm. Und ich habe gespürt, als Bettler, komm als Bettler. Und mir ist die Verheißung in den Sinn gekommen, wo Jesus sagt, glücklich sind die, die geistig arm sind. Und es war so nicht erniedrigend, es war einfach wunderbar, in der Situation Gott zu begegnen und zu spüren und sagen, hey, genau dafür bin ich da, bring's mir. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Zeit haben können, wo die Dinge, die euch jetzt wichtig geworden sind oder die ihr seht, dass wir eine kurze Zeit einfach des Gebetes machen. Wer will, darf aufstehen. Ich würde sagen, wir warten noch mit Aufstehen. Machen wir es so. Anbetungsteam, könnt ihr kommen? Ich gebe dir den wieder.